ARD.
Und dann haben die zu mir gesagt, nee, den kriegen sie nicht.
Hey, da was?
Nee, den kriegen sie nicht, der ist ja nicht mehr da.
Ich sage, wieso?
Nein, der ist nicht mehr da und Tür zu.
Dann habe ich noch mal geklingelt, hat die wieder aufgemacht.
Ich habe ihm gesagt, der ist nicht mehr da, Tür zu.
Da stehst du, wie sagt man so schön, wie die Kuh vom neuen Tor. Ich wusste ja nicht, was ich machen sollte, was abläuft.
Hier hört ihr Bettina. Ihr habt sie schon in Folge 2 kennengelernt. Es ist 1974 und Bettina ist alleinerziehende Mutter eines 3-jährigen Sohnes. An diesem Tag will sie ihn aus der Wochenkrippe abholen. Das ist eine Einrichtung, wo Babys und Kinder bis 3 Jahre betreut werden. Die kleinen Kinder werden hier die ganze Woche beaufsichtigt, Tag und Nacht. Die Eltern holen sie erst am Wochenende ab. Dieses Mal bekommt Bettina ihren Sohn aber nicht zurück.
Und da bin ich den Montag zum Jugendamt. Und da haben die zu mir gesagt, nee, den kriegen sie nicht. Ich sage, nee, warum denn nicht? Ja, das müssen sie selber wissen und sie kriegen dann eine Vorladung. So, und dann haben sie mich sozusagen rausgeschmissen. Und dann habe ich ein Schreiben gekriegt zur Freigabe, zur Adoption.
Bettina geht am nächsten Tag zurück zur Jugendhilfe, dem Jugendamt der DDR. Fest entschlossen, ihren Sohn zu behalten.
Und dann immer gesagt, Frau Wagner, für Sie ist es doch besser. Und denken Sie doch mal an den Jungen. Und was dem Jungen alles geboten werden kann. Und. Nur von allen Seiten. Und ich habe gesagt, nein, nein.
Bettina bekommt auf einmal starke Bauchkrämpfe. Wahrscheinlich durch den ganzen Stress.
Und das sind ja solche Schmerzen, ne? Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, 5 Minuten Pause. Dann stand ich am Fenster. Das hat überhaupt nichts gebracht, ne? Ich hatte ja keine Medikamente, ne? Oder was ich nehmen konnte. Da stand ich am Fenster und habe mich da rumgequält. Und die vom Jugendamt, machen sie doch. Und dann habe ich das unterschrieben. 2 Minuten später war der Raum leer.
Bettina steht nun alleine mit starken Bauchkrämpfen in dem Raum. Sie realisiert langsam, ihr Sohn ist weg. Auf sie wird so lange Druck ausgeübt, bis sie darunter zerbricht. Ihr hört Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg. Ein ARD-Podcast über die sogenannten Tripperburgen der DDR. Das ist Folge 5, Alte Bekannte. Ich bin Charlotte Witt und führe euch durch die Geschichte. Gemeinsam mit meiner Kollegin Anne-Kathrin Kanier habe ich diesen Podcast recherchiert. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht kennt, hört am besten von Anfang an. Ihr findet sie alle in der ARD-Audiothek. In Folge 4 habe ich euch von der Mutter-Tochter-Beziehung von Sabine und Yvonne erzählt, wie sich beide Kraft geben, Jahre nach der Tripperburg. Und ich habe mehr zu Trauma und seinen Folgen erfahren. In dieser Folge schauen wir auf die gesellschaftliche Aufarbeitung der Geschichte der geschlossenen Station. Was kommt danach? Und wir machen uns auf die Suche nach den Verantwortlichen. Bevor wir hören, wie es für Bettina weitergeht, müssen wir kurz zurückblicken, um zu verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. In Folge 2 erzählt Bettina uns von ihren Erfahrungen in der geschlossenen Station in Halle. 1968 wird sie dort entlassen und kommt zurück ins Jugendheim. 2 Jahre später verlässt Bettina das Heim und zieht mit 19 Jahren in ihre erste eigene Wohnung. Naja, es ist eigentlich nur ein Zimmer mit Bett, Tisch und einem Schrank. Es ist trostlos.
Ich war erstmal mit mir selbst beschäftigt. So, wie das so erstmal läuft, ohne Aufsicht. Und dann wiederum fand ich, war das auch ein bisschen schwierig, so, weil du plötzlich alleine warst, ne? Ich war ja vorher nie alleine. Und dann warst du ganz alleine, ne?
Mit der Zeit gewöhnt sich Bettina an ihren neuen Alltag. Sie lernt jemanden kennen, auch wenn sie gerade nichts Festes sucht.
Und plötzlich wurde ich schwanger. Das war natürlich nicht gut. Und ich hatte ja nur das eine Zimmer, nix hatte ich. Und dann schwanger. Oh, da war ich erstmal über mich stinkig, weil das ja überhaupt nicht passte, ne? Aber wegmachen hatte ich ja keinen Gedanken. So, das kam mir auch nicht.
Bettina steht vor einer riesigen Herausforderung. Nicht viel Geld, super kleines Zimmer und der Kindsvater unterstützt sie nicht. Bettina muss sich alleine durchkämpfen. 8 Wochen nach der Geburt ihres Sohnes geht sie wieder arbeiten. Bei der Deutschen Reichsbahn, im Schichtsystem, 5 Tage die Woche und alle 14 Tage auch am Wochenende. Ihr Sohn kommt in die Wochenkrippe. Diese Einrichtungen sind vor allem für Alleinerziehende häufig die einzige Möglichkeit, Beruf und Kind zu vereinbaren. So auch für Bettina. Sie sieht ihren Sohn nur an den Wochenenden, wenn sie nicht arbeiten muss.
Ja, das ist schlimm. Und was ich auch nicht schön finde, das mit der Wochenkrippe, ne, so wo der war. Aber ich wusste auch nicht, was ich machen sollte, ne? Das ist eben das System, ne? Du wirst geprägt und du musst das machen und das muss laufen. Und dann muss ich auch sagen, was mir mal sehr weh tat, dass der mal zu mir Tante gesagt hat. Die in der Krippe, das waren die Tanten, ne? Und das tut dann weh.
Doch so leicht gibt sie nicht auf. Ganze 3 Jahre ist das Bettinas Alltag. Bis zu dem Tag, von dem sie uns am Anfang erzählt hat und Bettina ihren Sohn verliert.
Nächsten Tag bin ich dann wieder hin zum Jugendamt und habe gesagt, dass ich das rückwirkend machen will. Also, dass ich da nicht mit einverstanden war, dass das nur passiert ist, weil ich eben so die Schmerzen hatte und weil sie mich so berät. Und da hat die mich richtig so angeschissen, da hat sie gesagt, ne, sagen Sie mal, was denken Sie? Spielen Sie hier nicht so rum und Sie wissen genau, um was es ging und das ist nun nicht mal rückgängig zu machen, weil ich das hier nun auch wollte. Da ist man so verarscht worden, auf Deutsch gesagt, ne? Und hingestellt wie so eine Doofe und wieder hilflos, ne? Und der war damals so ein Süßer. Ich zeig dir mal ein Foto.
Oh Gott, ja. Und wie alt war dein Sohn da?
3. Die Hose habe ich denen gestrickt. Da kamen die Schlaghosen raus. Habe ich denen gestrickt und einen Pullover.
Und dann hatte ich auch noch so ein süßes Kuscheltier oder irgendwas.
Ein Fuchs. Der war so ein bisschen so hellorange.
Ihren Sohn findet Bettina erst nach 49 Jahren wieder. Da ist er 52 Jahre alt. Interessenverbände von Betroffenen gehen davon aus, dass hunderte Eltern ihre Kinder bis heute suchen. Eine Studie aus 2018 geht von ca. 340 Fällen aus. Die wird von den Ostbeauftragten der 9 Bundesländer in Auftrag gegeben. Das ist nur eine Hochrechnung, denn offizielle Zahlen gibt es nicht. Eine Zwangsadoption nachzuweisen ist schwierig bis unmöglich. Die Dunkelziffer kann also höher sein. Unter Zwang wurden diesen Eltern ihre Kinder weggenommen. Wie bei Bettina.
Zwangsadoption, sowas darf es nicht geben. Und keine Poliklinikmitte. Und keinen Jugendwerkhof.
Und plötzlich ist das eigene Kind weg. Die Angst davor kennt auch Sarah. Ihre Geschichte habt ihr in Folge 3 gehört. Die Tochter einer politisch Gefangenen. Ihre 5 Geschwister wurden zwangsadoptiert. Sarah kommt nach der Tripperburg direkt in den Jugendwerkhof nach Torgau. Den wohl schlimmsten in der DDR. 1988 wird Sarah volljährig und kann den Werkhof verlassen. Sie ist dann zwar endlich frei, aber so wie sie sich diese Freiheit vorgestellt hat, wird sie nicht.
Naja, 18 habe ich gedacht, juhu, die Freiheit. Jetzt kann dir niemand mehr was. Ich war dann natürlich trotzdem unter jugendamtlicher Kontrolle. Ich bin ja wieder ins Elternhaus zurückentlassen worden, also sprich zu meiner Großmutter. Und jetzt musste ich ins Dorf der Verdammten wieder zurück. Jeder wusste, wo ich herkam und kam mir vor wie im Tal der Aufsässischen. Na, also wie eine ausgesetzte Katze irgendwo und hatte immer das Gefühl, ich trete jeden irgendwie auf den Schwanz.
Die DorfbewohnerInnen und die Jugendhilfe beobachten Sarah weiter.
War schon schwierig für mich. Schlimmer ist es dann eigentlich geworden, bin dann 88 schwanger geworden, war mit meinem ersten Kind schwanger und habe das Jugendamt nicht losbekommen. Also ich war noch nicht mal schwanger, da wusste das Jugendamt schon.
Sarah zieht mit ihrer neugeborenen Tochter in ihre erste eigene Wohnung. Immer mit dabei die Jugendhilfe, die sie ständig kontrolliert und nicht aus den Augen lässt.
Das Jugendamt konnte ja jederzeit kommen und ihr das Kind wegnehmen. Und da ich das ja von zu Hause kannte, dass die Kinder einfach weg waren, oder ich hatte auch zum Beispiel immer ein beklemmendes Gefühl, von Arbeit in die Krippe zu gehen. Ist mein Kind noch da? Also das war sehr anstrengend.
Eine Angst, die Sarah täglich verfolgt. Und die bei Bettina 15 Jahre zuvor Realität geworden ist. Nach 8 Monaten die Erlösung, der Fall der Berliner Mauer. Auf einmal gibt es die DDR nicht mehr.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die abendliche Pressekonferenz von Politbüromitglied Günter Schabowski plätscherte über eine Stunde so dahin, dann ganz am Ende plötzlich das Thema Flüchtlingswelle und diese Mitteilung.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Ich habe gehört, Bornholmer Straße ist auf, Invalidenstraße noch nicht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, einsteigen und losfahren.
Und wollen Sie noch mal gucken und wieder zurück?
Ja, wir wollen uns im Bekanntenhaus bitte klingeln.
Dort im Bette klingeln,
ja. Ja, ich bin in der Straße, wollen wir noch hin heute Abend.
Aber Sie fahren wieder zurück?
Ja, sicher. Morgen früh um 6 muss ich arbeiten.
Wir haben uns so lange verdummt und unterdrückt. Und das, denke ich, ist jetzt vorbei.
Die Grenze bleibt offen, meinen Sie?
Wir sind jetzt mündig geworden, ja.
Also mein Kind ist im Februar 89 geboren, im November 89 ist die Mauer gefallen. Das war dann so, wo alles von einem abgefallen ist, wo man wusste, jetzt passierte nichts mehr. Jetzt kontrollierte ich keiner mehr. Ich musste ja trotzdem noch aufs Jugendamt. Ne? Und ich sage, die Mauer ist weg und es sitzen immer noch dieselben, die die Heimeinweisung unterschrieben hat. Ne? Und jetzt auf einmal duzt die dich. Also das war für mich so... Schockmoment, den ich dann erlebt habe.
Sarah trifft also weiter auf die bekannten BearbeiterInnen im Jugendamt. Nur jetzt wirken diese in einem anderen politischen System, in der BRD. Und was wird aus den Tripperburgen? Einige werden schon Jahre vor dem Mauerfall geschlossen. Zum Beispiel 1982 die Poliklinik Mitte in Halle oder 1974 die in Dresden-Friedrichstadt. Die Station in Leipzig-Thonberg ist eine der letzten, die es bis zum Ende der DDR gibt. Mit der Wiedervereinigung wird die gesetzliche Grundlage für die geschlossenen venerologischen Stationen nichtig. Und wenn ihr jetzt denkt, ein Glück, jetzt kommt endlich das Unrecht ans Licht, das tausenden Frauen in den Tripperburgen passiert ist, da muss ich euch leider enttäuschen. Erst im Jahr 2000 wird eine Frau ihr Schweigen brechen. Diese Frau berichtet davon, was ihr in der geschlossenen venerologischen Station in Halle passiert ist. Sie wendet sich an Heidi Bohley. Heidi Bohley ist zum Zeitpunkt im Verein Zeitgeschichten in Halle tätig. Der setzt sich für die Aufarbeitung von DDR-Unrecht ein. Damit sorgt sie auch dafür, dass die Aufarbeitung in Gang kommt. An dieser Stelle hätte ich gerne Heidi Bohley zu Wort kommen lassen. Aber leider musste sie unser Interview aus gesundheitlichen Gründen absagen. Die Frau findet in Heidi Bohley endlich eine Vertraute. Bisher wollte ihr niemand glauben. Bohley wendet sich an den Landesbeauftragten für SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt. Die Zeit vergeht, plötzlich findet ein Vereinskollege von ihr im Bundesarchiv die Hausordnung der Station in Halle. Damit gibt es den ersten offiziellen Beweis. Was sich hier anhört, als wären 2 bis 3 Jahre vergangen, dauert 12 Jahre. Es ist mittlerweile 2012, als die Forschung angestoßen wird, die die Grundlage für die Aufarbeitung bildet. 2016 schafft es das Thema sogar in den Bundestag. Ein Beschluss wird auf den Weg gebracht, der es den Frauen erleichtert, ihr Unrecht vor Gericht anzuklagen. Die Person, die 2013 die Forschung zu den geschlossenen Stationen beauftragt, ist Birgit Neumann-Becker. Sie ist die Nachfolgerin des Landesbeauftragten, der in den frühen Nullerjahren mit Heidi Boley zusammengearbeitet hat.
Also für mich ist eigentlich der wichtigste Erfolg, dass wir diesen Frauen zum einen durch die Beratung und durch die Forschung sozusagen ihre eigene Glaubwürdigkeit nochmal wieder zurückgeben können.
Die Forschungsergebnisse der beiden Wissenschaftler Steger und Schocho liefern Beweise über die Existenz der geschlossenen Krankenstation. Diese neuen Erkenntnisse helfen den Frauen auch vor Gericht.
Und erst mit dieser Arbeit von Herrn Steger, der eben gezeigt hat, dass hier gegen die Gesetze der DDR verstoßen wurde, war es möglich, dass diese Frauen dann eben auch entsprechend strafrechtlich rehabilitiert werden konnten.
Die Rehabilitierung, also dass offiziell anerkannt wird, dass einer Person von einem Rechtsstaat Unrecht angetan wurde, sei nur ein Teil der Aufarbeitung. Birgit Neumann-Becker betont, es brauche auch Beratung, Aufklärung und Hilfe im Umgang mit dem Erlebten.
Nachholbedarf in Bezug auf dieses Thema oder Weiterarbeit, würde ich eher sagen, bei diesem Thema sehe ich darin, die Frauen darin zu begleiten, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern, sich in ärztliche Behandlung zu begeben, mögliche gesundheitliche Folgeschäden wirklich auch ernst zu nehmen.
Es ist ein langer Prozess. Dabei dürfen wir nicht vergessen, wie weit die betroffenen Frauen gekommen sind. Obwohl die Unterstützung nicht immer da ist, kämpfen sie sich trotzdem zurück in ihr Leben.
Und das ist auch das, was mir sehr wichtig ist, nämlich an dieser Stelle dann auch diesen Respekt und die Wertschätzung auszusprechen oder ihn zu reflektieren, nämlich dass sie ihr Leben trotzdem gelebt haben. Sie haben Familien gegründet, sie haben Kinder gegründet. Sie haben das irgendwie gemacht, ja, und wussten meistens gleichzeitig, aber irgendwas ist so, ja, wie so ein Stein im Schuh. Und da dann wieder ranzugehen, das ist ein Risiko auch. Also das ist auch ein Risiko für die geistige und seelische Gesundheit. Und das sozusagen abzuschichten, zu sagen, okay, ich versuche mal, mich zu erinnern.
Und die Erinnerungen der betroffenen Frauen helfen dabei, die Forschung zu den geschlossenen venerologischen Stationen zu starten. Florian Steger und Maximilian Schocho verbringen Tage in Archiven, führen Dutzende Interviews mit Zeitzeuginnen und durchforsten hunderte Akten. Maximilian Schocho habt ihr bereits in Folge 2 kennengelernt. Er erzählt mir, wie wichtig die Zeitzeuginnenberichte seien.
Aus den Berichten dieser Zeitzeuginnen, muss man genauer sagen, wurde deutlich, dass dort Sachen stattgefunden haben, die eben nicht einer medizinischen Versorgung entsprechen, sondern dass da eine politische Erziehung im weitesten Sinne stattgefunden hat und dass die Frauen dort offensichtlich auch sehr stark traumatisiert wurden.
Über Aufrufe finden die beiden Wissenschaftler nicht nur Frauen, die in der Tripperburg in Halle waren, auch ehemalige Krankenschwestern, PolizistInnen und auch ÄrztInnen, die ihre Ausbildung auf der Station gemacht haben.
Und darüber wurde uns klar, okay, das hat offensichtlich nicht nur in Halle stattgefunden, solche Zwangseinweisungen, sondern sowas hat offensichtlich DDR-weit stattgefunden. Und dann sind wir relativ schnell durch die Akten bzw. durch Publikationen aus der Zeit auf weitere Stationen gestoßen.
Eine richtige Detektivarbeit. Und die braucht viel Zeit und Geduld. Mittlerweile sind über 10 Jahre vergangen. Es geht nur schleppend bis gar nicht voran. Warum ist die Aufarbeitung noch nicht weiter? Besteht daran einfach kein Interesse?
Wie gesagt, ich kann Ihnen das leider nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir seit mehr als 10 Jahren daran arbeiten. Ich habe das Interesse daran nicht verloren, sondern im Gegenteil, ich arbeite daran nach wie vor kontinuierlich weiter. Und finde da immer wieder neue, wirklich für mich sehr spannende Aspekte in dem Thema. Und so geht es sicherlich auch anderen, die da kontinuierlich weiter daran arbeiten.
Aber woran hakt es dann?
Das ist eigentlich relativ einfach, Zeit und Geld. Der Professor Steger und ich arbeiten seit mehr als 10 Jahren an dem Thema. Wir sind seitdem nicht einmal wissenschaftlich gefördert worden. Das haben wir also sozusagen alles eigenverantwortlich durchgeführt und das hat was mit Forschungsstrukturen zu tun.
Ich kann das gar nicht glauben, dass die Aufklärung dieses Unrechts nicht finanziert wird. Bevor ich mich dann von Maximilian Schochow verabschiede, möchte ich von ihm noch wissen, ob jemals Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen worden sind.
Meiner Kenntnis nach sind die nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Nee.
Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Aber der schleppende Prozess der Aufarbeitung von solcher staatlicher Gewalt gegen eine Gruppe, gegen Frauen, besonders junge Frauen, Frauen, die einem bestimmten Profil entsprechen, das muss doch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das muss doch unsere Gesellschaft interessieren. Auch Ann-Kathrin und ich haben uns gemeinsam mit einem Rechercheteam durch zahlreiche Stasi- und Patientinnenakten gekämpft. Viele der Akten sind unter Verschluss oder nur mit Erlaubnis der betroffenen Person zum Lesen freigegeben. Wir haben alte Zeitdokumente und Protokolle gelesen. Und natürlich die Publikation von Schochow und Steger. Und mit jeder Frau, die sich bei uns gemeldet hat, haben wir mehr Einblick in das System der Stationen bekommen. Was es manchmal erschwert, wir sammeln Erinnerungen von ZeitzeugInnen. Die können verschwimmen. Für den Podcast haben wir beide mit viel mehr Frauen gesprochen, als hier zu Wort kommen. Insgesamt haben wir mit 11 Frauen mehrstündige Gespräche und Interviews geführt. Die Frauen, die ihr im Podcast kennengelernt habt, sind an den Rand gedrängt worden. Nicht nur, weil sie Frauen sind, auch wegen der sozialen Verhältnisse, aus denen sie kommen. Ein System der Unterdrückung, das von den Menschen gemacht wird, von denen Macht ausgeht. Die andere bedrohen, ausnutzen und kleinhalten. Es braucht viele Menschen, damit diese Strukturen nachhaltig verändert werden können. Eine gesellschaftliche Ordnung ist natürlich auch wichtig und die Grundlage des Zusammenlebens. Aber sie befähigt auch Menschen zu Diskriminierung und Gewalt. Gegen die Gruppen, die nicht ins vorherrschende ideologische Bild passen. Diese systemische Gewalt sehen wir in den sogenannten Tripperburgen. Wir erleben sie in den Geschichten, die die betroffenen Frauen erzählen. Die Sabine, Bettina und Sarah und noch viel mehr erlebt haben. Diese Unterdrückung findet auch heute statt, wenn auch aus anderen Motiven heraus. Sie trifft vor allem Menschen, die wegen verschiedener Merkmale diskriminiert werden. Alle Menschen sollten die gleichen Chancen haben, egal welches Geschlecht, welche Herkunft und welche Hautfarbe sie haben. Ich persönlich finde, das sollte das Ideal sein. In Realität werden aber Menschen genau dafür diskriminiert und erfahren Gewalt. Für mich wirkt es immer so: Wer nicht in die gute Schublade passt, wird ausgegrenzt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Ich möchte genauer wissen, warum diskriminierende Strukturen bis heute funktionieren. Darüber habe ich mit Mito Sanyal gesprochen. Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin beschäftigt sich schon lange mit Themen wie Feminismus und Intersektionalität. Wie erklärt sie, dass es auch heute immer noch gesellschaftliche Strukturen gibt, die Gewalt zulassen?
Also ich glaube, was wir erstmal mitbekommen müssen, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Gewalt zulässt. Also, ne, dass wir irgendwie, wir reden ja ganz häufig, wenn wir über Gewalt gegen Frauen reden, dann reden wir über sexualisierte Gewalt und denken, oh, das ist ja ganz schrecklich. Dann gehen wir ins Gesundheitssystem und da ist irgendwie der Respekt vor der Würde des Menschen ganz, ganz, ganz schnell überhaupt nicht mehr vorhanden. Also einfach, weil die Alltagsabläufe es nicht möglich machen, weil die Finanzen es nicht möglich machen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die eben nicht auf der Basis von Konsens aufgebaut ist. Also wir leben einfach nicht in einer Konsensgesellschaft, Punkt.
Strukturen, die also keinen Konsens brauchen, sondern die einfach festgelegt werden und unter den Menschen leiden. Aber warum trifft es immer wieder Frauen?
Also ich möchte tatsächlich widersprechen, dass es ausschließlich Frauen trifft. Ich glaube nur, wir wissen inzwischen, in welcher Form Patriarchat Frauen trifft. Also das im Patriarchat Arbeit und also gerade geistige Arbeit von Frauen halt deutlich weniger geschätzt wird. Aber irgendwie das Gros der Männer und das Gros der Frauen und das Gros der Geschlechter überhaupt erlebt halt extrem viel Gewalt. Und das hat halt etwas mit hierarchischen Systemen zu tun, die natürlich ihre Hierarchie durch entweder offene oder verdeckte Gewalt verteidigen, weil ein ungerechtes System ist ja nicht, dass alle damit glücklich sind und es sich stabilisiert, sondern es braucht halt etwas, was es stabilisiert, und in der Regel ist es Gewalt.
Genau diese Hierarchien und diese Form von Gewalt finden wir in den Geschichten von Bettina und Sarah. Diese Gewalt trifft sie aber nicht nur, weil sie Frauen sind. Hier kommen mehrere Faktoren ins Spiel. Bei Sarah ist es ihre Mutter und wie sie aufgewachsen ist. Bei Bettina ihre finanzielle Lage. Frauen erleben eben nicht nur Sexismus, sondern werden auch aufgrund anderer Merkmale diskriminiert. Stichwort Intersektionalität, also die Mehrfachdiskriminierung von Menschen. Frauen sind auch People of Color, queer, trans, alleinerziehend oder haben eine Behinderung.
Ganz häufig ist es halt eben nicht so, dass man entweder als Frau oder als, keine Ahnung, Person of Color diskriminiert wird, sondern ganz häufig kommen Dinge in einer ganz unguten Form zusammen. Und es ist halt gut zu wissen, warum sich das ändert, wenn Dinge zusammenkommen, um einfach die richtige Analyse zu haben, um dann hoffentlich besser das Problem lösen zu können.
Die Erfahrungen, die wir machen, sind individuell. Die können wir nicht verallgemeinern. Aber sie weisen auch auf eben diese diskriminierenden Strukturen hin.
Also andere Menschen machen andere Erfahrungen, auch andere Diskriminierungserfahrungen, die wir eventuell nicht verstehen können. Und es sollte uns einfach wacher dafür machen, zuzuhören. Und damit meine ich nicht nur individuell zuzuhören, das ist immer schön. Also ne, wenn wir alle bessere Menschen werden, super Sache, habe ich überhaupt nichts gegen. Aber wir sollten als Gesellschaft Gerechtigkeit die andere Seite verstehen, ohne sie direkt zu labeln. Ne, die haben berechtigte Bedürfnisse, die müssen wir nicht teilen, aber aus deren Sicht sind es berechtigte Bedürfnisse. Das sind für mich alles Dinge, die wir von Intersektionalitätsstudien lernen können.
Es geht also um Gleichberechtigung und einen Ausgleich für benachteiligte Gruppen. Sollten wir nicht anfangen, diese feministisch geprägten Diskurse auch in der Aufarbeitung unserer Vergangenheit zu führen? Vielleicht hilft es uns dabei, Strukturen besser zu erkennen, die Diskriminierung und Unterdrückung möglich machen. Braucht es also einen feministischen Blick auf die Geschichte?
Und wir haben immer diese vermeintliche Objektivität. Und eine der Dinge, die Feminismen gemacht haben, war zu sagen, diese Objektivität ist eine Lüge. Wir sprechen immer aus einer Positionierung heraus. Wir sprechen immer auch aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Also wir müssen jetzt nicht nur darüber reden, wo sind Frauen geschichtlich unterdrückt worden, sondern, also was kann feministische Geschichtsschreibung noch alles bedeuten? Also ne, wie können wir zum Beispiel ganz klare Hierarchien in Geschichtsschreibung umkehren? Wie können wir darauf hinweisen?
Fragen, auf die es keine einfache Antwort gibt. Also wo am besten anfangen?
Da finde ich tatsächlich, können wir grundsätzlich Respekt vor der Selbstbestimmung von Menschen haben, solange sie keine anderen gefährdet?
Respekt vor der Selbstbestimmung von Menschen. Das klingt schon fast banal. Aber mit Blick ins Heute wie ins Damals fehlt genau das. Respekt. Wenn wir schon keine Consent-Gesellschaft sind, vielleicht können wir uns darauf einigen. Klingt für mich aber auch nach einem ziemlich großen Projekt für uns als Gemeinschaft. Eine Selbstbestimmung, die Frauen wie Sarah und Bettina lange Zeit weggenommen wurde. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen. Und heute? Was wünscht sich zum Beispiel Bettina heute mit Anfang 70?
Viele Wünsche habe ich ja noch nicht mehr. Die besten sind ja in Erfüllung gegangen. Aber was ich so wünsche mit der Aufarbeitung, die Jugend oder so, die wissen ja nicht, was alles so passiert ist. Es gibt doch viele, die interessieren sich ja nicht mehr dafür. Ich finde, es müsste auch gesagt werden, was die DDR damals gemacht hat, so für schlimme Sachen, ne?
Sarah erzählt mir, dass es ihr hilft, darüber zu sprechen. Sie ist heute 54 Jahre alt und noch mittendrin, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen.
Ja, es gab Höhen und Tiefen. Es gab auch reichlich Tränen. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, sind da keine Tränen geflossen. Die gab es. Ich bedauere nur, dass ich es nicht eher gemacht habe, über die Geschichte zu erzählen, dass sie stattgefunden hat.
Sarahs nächstes große Vorhaben, endlich einen Blick in ihre Akten werfen. Akten, die Fremde über sie geschrieben haben. Ich habe mit Sarah darüber gesprochen, wie es ist, diese eigenen Akten vor sich zu haben.
Na, man nimmt sich jeden Tag vor, heute ist ein guter Tag, heute gucke ich mal rein. Wenn ich die Akte aufmache, ist es für mich ein schlechter Tag.
Wovor hast du Angst, wenn du dich sozusagen jetzt diesem Thema stellst?
Ja, Angst eigentlich in dem Sinne nicht, eine Ungewissheit. Was kommt da, was habe ich verdrängt, was ist ganz hinten, wo kann ich mich nicht erinnern? Es muss ja einen Grund geben, warum ich mich nicht erinnern kann.
Dieses Kapitel, ihre Erlebnisse in der geschlossenen Krankenstation, hat Sarah noch nicht vollständig aufgearbeitet. Da steht sie noch am Anfang.
Das Einzige, wo ich noch nicht im Reinen bin, ist mit der venerologischen. Obwohl ich die Rehabilitierung habe, muss ich erstmal damit für mich ins Reine kommen und dann kommt der Rest.
Sarah hat sich rehabilitieren lassen. Das Unrecht, was ihr widerfahren ist, wurde damit offiziell anerkannt.
Für die Betroffenen ist das wichtig, dass das anerkannt wird. Dass ein Betroffener, der rehabilitiert ist, den Nachweis in der Hand hat, ich habe das mit Unterschrift, mit Stempel, es ist rechtsstaatswidrig. Ich habe das nicht nur ausgesprochen von irgendjemand, sondern ich habe das schwarz auf weiß.
Das Unrecht nachweisen und beweisen. Für Betroffene wie Sarah hängt das auch mit den eigenen Stasi- und Krankenakten zusammen. Und das kann ein langwieriger und komplizierter Prozess sein. Was bedeutet eigentlich Rehabilitierung? Geld? Die Anerkennung von Unrecht oder gar Verurteilung von Verantwortlichen? Letzteres schon mal nicht. Das Wort Rehabilitierung bedeutet Wiedergutmachung. Es geht um die offizielle Anerkennung des Unrechts, was den Frauen widerfahren ist. Der Prozess der Rehabilitierung dauert oft Monate und bedeutet einige Besuche bei Gerichten. Diese Besuche können retraumatisierend sein, weil sie alles nochmal schildern müssen. Auch weil die Frauen mit der verachtenden Sprache aus ihren Akten wieder konfrontiert werden. Sie stehen das alles durch, um am Ende eine Bestätigung zu bekommen, dass ihnen Unrecht widerfahren ist. Dazu werden ihnen einmalig ca. 300 Euro ausgezahlt. Für jeden angefangenen Monat, den sie auf einer geschlossenen Station verbracht haben.
Ich habe die Bestätigung, ich bin rehabilitiert. Es gab auch Verkroschen dafür. Wenn man das so Revue passieren lässt, was ist ein Menschenleben wert? Es sind ja wirklich bloß ein paar Fänge, 317 Euro, glaube ich, so pro Monat. Wo man dann sagt, man ist bei Nichterkrankung über 4 Wochen eingesperrt. Es sind 4 Wochen meines Lebens. Und wenn ich mehrmals eingesperrt war, sind das immer wieder 4 Wochen meines Lebens.
Die Frauen, denen ich begegnet bin, wirken gefestigt auf mich. Manchmal etwas unsicher, aber so wie wir alle eben sind. Sie sind keine Opfer. Das Unrecht, das ihnen widerfahren ist, ist Teil ihrer Geschichte. Aber sie sind so vieles mehr. Fassen wir mal zusammen. Die Aufarbeitung läuft schleppend. Da wird kein Geld bereitgestellt. Die Rehabilitierung ist unbefriedigend. Einmal rund 300 Euro dafür, dass du 4 Wochen lang die Hölle durchmachen musstest. Und wo sind die Konsequenzen für die Verantwortlichen? Warum wird da niemand zur Rechenschaft gezogen? Die Aufarbeitung muss von den betroffenen Frauen ausgehen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Während die Verantwortlichen ohne Konsequenzen weiterleben. Es handelt sich ja auch um Straftaten wie Körperverletzung oder Freiheitsberaubung. Ann-Kathrin und ich sind bei unserer monatelangen Recherche auf einige Namen von Verantwortlichen gestoßen. Wir haben ihre Berichte über die Frauen gelesen, ihre Stasi-Akten eingesehen und ganz viele Anrufe getätigt und Gespräche geführt. Vieles sind Hintergrundgespräche. Wir hören oft die Bitte, anonym bleiben zu dürfen, und wir bekommen häufig die Antwort: Das interessiert doch heute niemanden mehr. Lassen Sie dieses Kapitel ruhen. Aber wir sind hartnäckig geblieben.
Fahrrad auf, los geht's.
Ich bin auf dem Weg zu einer Person, die in den 70er Jahren den Alltag in der Tripperburg in Halle sehr genau dokumentiert. Ein ehemaliger inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, I.M. Schneider. Er ist einer der wenigen, die noch den Chefarzt der geschlossenen Station in Halle erlebt und unter ihm gearbeitet haben. Er bekommt mit, welche brutalen Zustände auf der Station herrschen. Und das berichtet er alles an die Stasi. Erst nachdem meine Frau auf der Station fast stirbt, wird der Chefarzt abgesetzt. Und die Ehefrau von I.M. Schneider übernimmt vorübergehend die Leitung der Station. Und Ann-Kathrin und ich haben herausgefunden, die beiden leben noch. Es ist Februar 2024. Vor 2 Wochen habe ich einen Brief an I.M. Schneider geschrieben, mich vorgestellt und ihn gebeten, sich bei mir zu melden. Keine Antwort. Und jetzt stehe ich vor seiner Tür. Ist er zu Hause? Wird er mit uns sprechen?
Okay, okay. Achtung. Oh, es war genau das, was wir befürchtet haben. Es passiert einfach nichts. Soll ich nochmal klingeln? Okay, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Richtig schön nervig.
Hier war ich ehrlich gesagt kurz davor aufzugeben. Doch dann ist doch jemand durch die Gegensprechanlage zu hören.
Hallo?
Das war Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg. Folge 5, alte Bekannte. Danke euch fürs Zuhören. Und einen herzlichen Dank an Sarah und Bettina, die in dieser Folge ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Und auch an Birgit Neumann-Becker, Maximilian Schocho und Mito Sanyal für ihre Einschätzungen. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter und lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Neue Folgen erscheinen immer dienstags. Wenn ihr darauf nicht warten wollt, könnt ihr schon jetzt alle Folgen in der ARD-Audiothek hören. Und jetzt noch ein Hörtipp für euch. Die ARD Crime Time für alle True Crime Fans. In der neuen Folge geht es um einen Mord aus 2021 in der hessischen Stadt Fulda. Der Täter bleibt mit seinem Auto stecken. Bei minus 14 Grad versagt die Batterie seines Fluchtwagens. Auf den Spuren einer tödlichen Eifersucht hört ihr bei ARD Crime Time. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war Diagnose unangepasst. Der Albtraum Tripperburg. Nach einer Idee von Ann-Kathrin Kanier und Charlotte Witt. Projektleitung Amelie Hüsny. Dramaturgie und Skript Sophie Rauch und Floris Asche. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Recherche und Fact-Checking Ann-Kathrin Kanier, Charlotte Witt, Pia Uffelmann, Julian Daum und Christine Kasten. Technische Produktion und Sounddesign Ole Zender. Mit Originalmusik von Judith van Waterkant und Stefan Witzowski. Mit Unterstützung des MDR-Rundfunkchores und des MDR-Sinfonieorchesters. Artwork Marie Ronniger und Jan Wurtmann. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg ist eine ARD-Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks, gefördert von MDR Next.